guten Morgen von meiner Seite her und vielen, vielen Dank für die liebevolle Begrüßung heute Morgen, wie immer bei euch in Dornbirn. Sehr schön, danke. Ich soll etwas zu meiner Person sagen. Also ich möchte auch noch alle begrüßen, die am Livestream dabei sind. Ich freue mich, wenn ihr heute Morgen zu diesem Thema anwesend seid. Mein Name ist Friedhelm Kisper, ich bin aufgewachsen zwischen Köln wurde und habe dann gewechselt in die Schweiz, weil ich eine Beziehung zu einer jungen, herzigen, liebevollen Frau gefunden habe im Appenzellerland. Und mit ihr bin ich 55 Jahre verheiratet. Wir haben 3 Kinder und 7 Enkelkinder. Und eins unserer Lieblingsenkelkinder ist heute Morgen mitgekommen, wie Doris schon gesagt hat. Ich hatte 2 Berufe. Ich war 28 Jahre in der Geschäftsleitung eines Einrichtungsunternehmens in St. Gallen tätig. Wir standen oft in Konkurrenz mit der Firma Luger in Dornbirn. Vielleicht kennt ihr jemand noch. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und später bekam ich die Berufung in den vollzeitigen Dienst als Pastor, habe mit 52 Jahren nochmal studiert. Und bin seit 12 Jahren im Ruhestand, im sogenannten Ruhestand, aber bei Gott wird man nicht pensioniert, das geht weiter und das ist sehr erfüllend und sehr schön, darüber freue ich mich. Das Thema heute Morgen, der unausweichliche Tod, was kommt dann? Der Besuch des Familiengrabs bzw. des Friedhofs gehört zu Allerheiligen für die große Mehrheit der Österreicher einfach dazu. Ich habe das gelesen im Internet. Kein Allerheiligen ohne Friedhofsbesuch. Mehr als 2/3 in einer größeren Befragungsaktion haben sich das vorgenommen. Sie werden die Gräber schmücken, kaufen dafür einen Kranz oder ein Bouquet. Und 63% der Österreicher ist es wichtig, später selbst einmal feierlich bestattet zu werden. Wie stehen Sie, wie stehst du zum Thema Sterben, zum Tod? Wenn ich mit Menschen darüber ins Gespräch komme, spüre ich, wie manche gerne ausweichen. Mit dem Hinweis, ich lebe und habe noch nicht vor zu sterben. Das drückt aber nicht darüber hinweg, dass wir trotzdem immer wieder mitten im Leben auch mit dem Tod konfrontiert sind. Menschen, mit denen wir ein Stück unseres Weges gegangen sind, gehen aus unserem Leben. Beziehungen brechen ab, manche im Frieden, manche weniger. Hoffnungen werden enttäuscht, Träume nicht erfüllt, Wunden bleiben zurück und der Tod wirft seine Schatten voraus. Und konfrontiert uns eben mit diesen Fragen. Wie lange werde ich noch leben? Und was dann? Was geschieht, wenn das Licht ausgeht? Zu Ende? Kann es das sein? Oder gibt es ein Leben nach dem Tod? Diese Fragen werden wir nicht los. Was kommt nachher? Bevor ich darauf eingehe, aber noch eine grundsätzliche Frage. Ist der Tod normal? Ist er Teil von Gottes Schöpfung? Nein, der Tod gehörte von Anfang an nicht zur guten Schöpfung Gottes. Gott selbst sagte über seine Schöpfung und Gott sah, dass es gut war. Vom Sterben war überhaupt nicht die Rede. Aha. Erst durch den Ungehorsam der ersten Menschen Gott gegenüber, bekannt als sogenannter Sündenfall, kam der Tod als Folge in unsere Welt. Paulus hat es so beschrieben. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. an einer anderen Stelle, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam. Als Adam und Eva gegen Gott rebellierten, drückten sie damit aus, wir schaffen unser Leben auch ohne dich. Diesem Irrtum unterliegen viele Menschen heute. Und das ist krass. Die ersten Seiten der Bibel zeigen uns die Tatsache, dass dieses Verhalten der ersten Menschen Folgen hatte. Der Mensch wurde dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen und mit ihm die ganze Schöpfung. Und so lesen wir ja auch, dass die Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Römer 8,20. Und wohl noch nie in unserer Geschichte der Menschheit ist uns das so bewusst geworden wie heute, dass die Schöpfung seufzt. Vor diesem Hintergrund ist der Tod wahrlich eine Katastrophe. Die Frage bleibt immer noch, was kommt nachher? Gibt es ein Leben nach dem Sterben? Manche Zeitgenossen verweisen dann bei dieser Frage auf die sogenannten Nahtoderfahrungen. Es gibt eine verwirrende Fülle von Spekulationen über Tod und Ewigkeit. Oft wird der Tod dann verharmlost, die Ewigkeit geleugnet oder verdiesseitigt. Am Ende steht immer noch notmachende Ungewissheit. Denn Nahtoderlebnisse spielen sich immer noch im Diesseits ab. Niemand ist wirklich von jenseits der Mauer des Todes zurückgekehrt. Niemand. Wer also ist kompetent, uns Auskunft zu geben, was nachher kommt? Der Tod selbst gibt uns keine Auskunft. Der ist nämlich stumm und lässt auch uns verstummen. Die einzig zuverlässige Antwort müsste ja von drüben, von der Ewigkeit herkommen. Menschen wollen die Wahrheit wissen. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage nach dem Tod und was dann geschieht. Doch diese Antwort können wir uns selbst nicht geben. Wir wissen nur eins, dass wir diese Reise mit Sicherheit antreten werden. Aber wenn heute so viele Menschen nicht mehr wissen, woher sie kommen, wie sollen sie denn wissen, wohin es geht? Der Weg ist das Ziel. Für mich eine schwachsinnige Aussage. Wer keinen Durchblick mehr hat, flüchtet sich in solche und ähnliche Phrasen. Ich habe an einer Beerdigung, hat der Pfarrer eine halbe Stunde darüber geredet, der Weg ist das Ziel. Aber er konnte kein Ziel benennen. Eine nichtssagende Aussage. Oder dann dieses Argument, nach dem Tod ist sowieso alles aus. Die Lieblingsaussage von Atheisten, die ihr Leben ohne Verantwortlichkeit allein in dieser Welt leben wollen. Dann gibt es noch die fernöstlichen Religionen. Im Hinduismus mit seinen 330 Millionen Göttern gibt es keine Erlösung, sondern nur einen Kreislauf des Geborenwerdens und Sterbenmüssens. Buddha hat Gott nicht etwa abgelehnt, sondern für ihn war er einfach nicht existent. Demzufolge sind Buddhisten in Wirklichkeit Atheisten. Sein Ziel ist das Nirvana, das absolute Nichts. Und weil Buddha an keinen Gott glaubte, wählten seine Jünger ihn als Gott. Aber der Mensch hat eine Ahnung von einer Ewigkeit, weil Gott sie in unser menschliches Herz hineingelegt hat. Prediger 3, Vers 11. Und so wissen wir im Innersten unseres Menschseins, dass es mehr als dieses Leben geben muss, in dem wir wirklich keine richtige, tiefgehende Erfüllung finden. In vielen Kirchen wird diese Frage einfach nicht mehr angesprochen. Gibt es eine für uns noch unsichtbare Welt? Wer hilft uns weiter? Etwa die Wissenschaft. Kleine Story. Ein älterer Herr sitzt in einem Zug und liest in der Bibel. Neben ihm ist ein junger Student in eine wissenschaftliche Fachliteratur vertieft. Nach einiger Zeit fragt er seinen Nachbarn, Glauben Sie etwa noch an dieses alte Buch mit diesen vielen Fabeln? Ja, natürlich, sagt der ältere Herr. Aber es ist kein Fabelbuch, sondern das Wort Gottes. Der Student ereifert sich. Zur Zeit der Revolution wurde dies doch als Illusion entlarvt. Sie sollten mal hören, was die heutige Wissenschaft dazu sagt. Aber ich muss sogleich aussteigen, habe jetzt keine Zeit für ausführliche Erklärungen. Geben Sie mir doch Ihre Karte, dann kann ich Ihnen wissenschaftliche Literatur zum Thema schicken. Der ältere Herr öffnet seine Brieftasche, gibt ihm seine Karte. Und als der Jüngere liest, wen er neben sich hat, fühlt er sich plötzlich so klein wie eine Ameise. Auf der Karte steht Professor Dr. Louis Pasteur, Generaldirektor des Naturwissenschaftlichen Forschungsinstituts Nationale Universität Frankreich. Übrigens der Erfinder des Pasteurisierens. Daher kommt der Name Pasteur. Pasteur sagte, ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott. Viel Wissenschaft bringt uns ihm näher. Und er ist nicht der Einzige, der zu diesem Schluss kommt. Immer mehr Wissenschaftler entdecken oder hören von diesen Entdeckungen bei Ausgrabungen in Israel, dass die Bibel stimmt, das Alte Testament, da werden immer mehr Beweisstücke zutage gefördert in der Archäologie. Also, das Buch, das Pastor im Zug gelesen hat, die Bibel redet von einem Leben nach dem Tod. Und sie redet einerseits von der Realität einer ewigen Heimat für die, die im Frieden mit dem lebendigen Gott gestorben sind. Sie redet ebenfalls von der Realität eines sehr ungemütlichen Ortes für die Menschen, die mit Gott nicht versöhnt sind und in diesem Zustand aus diesem diesseitigen Leben geschieden sind. Aber über diesen zweiten Ort redet man nicht gern. Und das hört man auch nicht so gern. Ein nicht nur in den USA bekannter Pastor einer großen Kirche sagt dazu, eine wichtige Motivation für mich als Verkündiger ist diese Realität der Hölle. Ich denke nicht gerne darüber nach, predige nicht gerne darüber, schreibe nicht gerne darüber. Aber die ganze Wahrheit ist nun einmal die, dass sie real ist. Also, um auf die Frage zurückzukommen, kompetent über Himmel und Hölle zu reden, ist nur die eine Person, die aus der Ewigkeit zu uns gekommen ist. Und um die geht es in der Bibel in der Hauptsache Jesus Christus. Der Apollo-Astronaut James Irwin sagte damals, er war ja in der Begleitcrew von Armstrong, der als erster Mensch auf dem Mond war, viel wichtiger, als dass der Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, ist, dass Gott seinen auf die Erde setzte. Jesus hat den Notruf verstanden und ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Durch ihn haben wir die Wahrheit erfahren über Himmel und Erde, Gott und Mensch und über den Tod und das Leben. Vielmehr noch, er hat unser Leben auf diesem Todesplaneten unter unseren Bedingungen durchlitten. Und er hat über die Realität eines Ortes, wo der Mensch von seinem Schöpfer getrennt ist, gesprochen. Es war eines der Themen, die Jesus immer wieder angesprochen hat. Zum Beispiel erzählte er von Lazarus und dem reichen Mann, von seiner Verzweiflung, für immer von Gott getrennt zu sein. Jesus hat Menschen konfrontiert, Pharisäer, Schriftgelehrte, Zollbeamte, Politiker, Reiche und Arme und forderte sie auf, umzukehren und ihr Vertrauen auf ihn, den Gesandten, zu setzen. Warum lehrte er vom frühen Morgen bis spät in die Nacht? Warum ging er mit Kritikern auf Konfrontationskurs? Warum ertrug er den Spott? Weil er sein Herz brach, zu sehen, dass Menschen geradewegs auf die Gottesferne zusteuern. Hölle ist die Konsequenz der zu spät erkannten Wahrheit. Deswegen sagt Jesus, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der bekommt vielleicht das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Die Bibel, Johannes Evangelium 5,24 und im 1. Korintherbrief. Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das sind doch gute News. Der hat das ewige Leben. Nicht eventuell, da ist nichts Verschwommenes, das sind Fakten. Auch dann, wenn er gestorben ist, wird er leben. Und dieses Buch, das Louis Pasteur im Zug las, ist nicht nur ein außerordentlich bemerkenswertes Buch, sondern was ist es auch? Ein ganz zuverlässiger Reiseführer vom Diesseits ins Jenseits. Wir alle planen Reisen gerne, sind im Moment natürlich eingeschränkt durch die Pandemie. Für viele ist Reisen planen das schönste Hobby. Auch ich mache das sehr gerne. Man kann ja Reiseführer für die entlegensten Orte der Welt kaufen, Reise mit Perfektion planen, sich erkundigen über die Währungen, Gebräuche, über die Sprache. Das ist schön im Vorfeld. Die Vorfreude ist oft am schönsten. Aber und jetzt kommt es. Viele dieser Menschen, die so gern ihre Reise planen, vergessen es, die Reise zu planen, die sie einmal mit 100%iger Sicherheit antreten werden. Die Reise vom Diesseitigen ins jenseitige, ewige Leben. Ostasien oder Hawaii, Thailand ist für viele realistischer als das unsichtbare Reich jenseits unseres irdischen Lebens. Nun sagen viele, am liebsten denke ich nicht daran. Aber ihr Lieben, Verdrängung ist keine Lösung. Denn dieser Reiseführer, die Bibel oder das Wort Gottes genannt, ist viel zuverlässiger als alle Reiseführer der Welt zusammengenommen. Seit über 3000 Jahren erfüllen sich seine Verheißungen, seine Prophezeiungen, seine biblischen Prophezeiungen mit einzigartiger Genauigkeit bis in unsere Zeit. Nur ein Beispiel von der Rückkehr des Volkes Israel nach Palästina, die ja seit 1948 vor unseren Augen geschieht, hat die Bibel schon vor 2500 Jahren geredet. Und wenn auch viele Menschen dieser Realität, dass sie die Reise einmal antreten werden, ausweichen die Bibel nicht. Sie redet Klartext über unsere Zukunft und über unsere Existenz in der ewigen Welt. Für sie ist die Sache klar. Im Himmel und in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Niemand muss dort nach dem Tod landen. Gottes ausdrücklicher Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat uns eben nicht als Marionetten geschaffen, sondern mit einem eigenen Willen ausgestattet. Man muss das auch wollen. Die ausgestreckte Hand Gottes in Jesus Christus annehmen. Wisst ihr, was ich komisch finde? Dass wir gerne der Zeitung oder Google-Nachrichten glauben, aber in Frage stellen, was die Bibel sagt. Und sie sagt uns dies: Der Tod ist besiegt. Jesus kam in diese Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was auch die Propheten des Alten Testaments schon lange prophezeit hatten, wurde vor 2000 Jahren Realität, dass die Macht des Todes gebrochen wurde durch den einen. Er hat den Tod besiegt und hat aufleuchten lassen und Unsterblichkeit durch das Evangelium. Das hat diesen Namen, der gestorbene und auferstandene Jesus Christus. Von ihm redet der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert. Er weissagt über ihn diese Verse: Unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier wird erklärt, warum Jesus Christus am Kreuz starb, stellvertretend für dich und mich und unsere Schuld. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich, und seinen Sohn leiden und sterben lassen. Der himmlische Vater streckt uns seine Vaterhand entgegen, weil er uns liebt. Ergreife sie und lass dich von seiner Liebe umfangen. Denn nur der, der seine Sünden bekennt, unter dem Kreuz Jesus ablegt, ist entlastet. Und der Vergebung in Anspruch nimmt, man nennt das Buße und Umkehr, ist gerettet. Buße bedeutet im Hebräischen Bedeckung. Jesus hat meine Sünde mit seinem Blut bedeckt. Und deswegen habe ich Heilung erfahren, mein Leben ihm anvertraut und darf gewiss sein, der Tod ist keine Katastrophe mehr. Jesu Grab war leer. Es gibt eine viel stärkere Macht, die Macht Gottes, die seinen Sohn aus den Toten geholt hat. Deswegen schreibt Paulus diese Siegesworte: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ist diese Macht gebrochen. Deswegen sagt Jesus selbst: Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Diese Verheißung gilt allen, die sich ihm anvertrauen. Sie überschreiten in genau diesem Moment bereits die Grenze ins ewige Leben. Und das heißt mit anderen Worten, sie müssen den Tod nicht mehr fürchten, weil sie die Grenze schon überschritten haben. Und deswegen schreibt Paulus auch über die Hoffnung, die über das diesseitige Leben und den Tod hinausgeht. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elenden von allen Menschen. Es geht weiter. Und Christen, die in der persönlichen Glaubensbeziehung zu ihrem Schöpfer leben, die wissen sich in jeder Situation und ganz besonders, wenn es ums Sterben geht, gehalten und geborgen. Und deswegen habe ich immer wieder etwas erleben dürfen, nämlich dass Christen sterben anders. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen der Exekution ausgeliefert hatte, kam zu einem Pastor und sagte: Ich habe viele von euch sterben sehen. Die Christen sterben anders. Was ist euer Geheimnis? Dietrich Bonhoeffer hat es mit wunderbaren Worten beschrieben. Sein Bekenntnis ist so mutmachend. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Diese Worte schreibt er am Silvesterabend 1944 im Gefängnis in Berlin. Es wird sein letzter Jahreswechsel sein und er erlebt ihn im Bewusstsein seines nahen Todes. In der Morgendämmerung des Montags, 9. April 1945, vollzieht sich in Flossenbürg die Hinrichtung derer, die unter keinen Umständen überleben sollen. Und Bonhoeffer bekennt: Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. So lauten die letzten Worte, die von ihm überliefert sind. Im Erleben der Mitgefangenen war Dietrich Bonhoeffer gelassen, heiter und fest. Christen wissen: Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Deshalb sterben sie anders. Denn sie sterben nicht wirklich, sondern sie ziehen ja nur um. Im Augenblick ihres Todes löst sich die Seele, der Geist von ihrem Leib, so wie ein Bewohner sein baufälliges Haus verlässt. Und die Seele, der Geist gehen vom Leben zum Leben ohne Unterbrechung. Das Einzige, was sie zurücklassen, ist ihre Hülle, der Leib, der irgendwo auf dem Friedhof liegt oder verbrannt wird. Was sagte Jesus zu jenem reumütigen Kriminellen, der mit ihm gekreuzigt wurde? Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Auch wenn das liberale Theologen die Satzstellung anders machen und sagen, er hat zu ihm heute gesagt, du wirst mit mir, das stimmt eben nicht, sondern die richtige Übersetzung lautet, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Vor gut 2 Monaten habe ich hier an einer Beerdigung gepredigt. Es ging um eine befreundete Frau aus Bregenz. Sie hat 2 Jahre vorher die Diagnose Krebs und nach Aussagen der Ärzte nur noch ein paar Monate zu leben. Es wurden 2 Jahre, entgegen den Diagnosen der Fachärzte. Es war ein Wunder. Und während dieser Zeit durfte ich sie seelsorgerlich begleiten. Und das, was sie getragen hat, war diese Aussage des Psalmisten. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Daran hat sie sich geklammert. Was für eine lebendige Hoffnung spricht aus diesem Bekenntnis. Ich bin an so manchem Sterbebett gesessen, bis dass die Personen den letzten Atemzug taten. Christen sind auf dem letzten Weg geborgen in der Hand ihres Erlösers, Jesus Christus. Für sie gilt, das Schönste kommt noch. Sie gehen nicht irgendwo hin, sie gehen nicht in ein Nirvana, sondern sie gehen wohin? Nach Hause. Kleiner Ratschlag. Es ist gut, wenn wir vorher unser Leben in Ordnung gebracht haben und befreit sind von allen Lasten. Viele werden im Alter von alten Lasten aus der Jugend heimgeholt. Und es muss nun nicht so sein, wie ich es einmal erlebte, dass ich in der Nacht um 00:30 ins Kantonsspital St. Gallen gerufen wurde, wo jemand nicht sterben konnte und seine Lebensbeichte ablegen wollte. Und er hat es getan. Und er fand Frieden und ist 1 Stunde später friedlich verstorben. Machen wir das doch vorher, dass es uns nicht quält in der Stunde des Abschiednehmens. So wie Jesus es seinen Jüngern und denen, die an ihn glauben, versichert hat. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Welch eine Zuversicht. Ich weiß nicht, wo du oder wo sie heute stehen. Jeder Mensch wird nach seinem Tode vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Wohl denen, die das nicht unvorbereitet erleben. Wohl denen, die die rettende Hand des Erlösers erfassen und mit Gott versöhnt sind. Theo Lehmann, ein ehemaliger Pfarrer in der damaligen DDR, der unter schwierigen Umständen zu seinem Glauben gestanden ist, berichtet etwas Interessantes aus seinem Erleben, das mir zum Bild geworden ist. Ich musste einmal nach Berlin und wollte dort ins Stadtzentrum. Ich wollte zur Friedrichstraße. Plötzlich fuhr ich auf den Alex zu, also Alexanderplatz. Das wäre noch gegangen, wenn man irgendwo umlenken könnte, aber ich sage dir, wenn du in Berlin einmal auf die falsche Straße gekommen bist, dann bist du erst einmal hoffnungslos verloren. Du darfst nicht rechts abbiegen, du darfst nicht links abbiegen. Überall sind Halteverbote, Zwingpfeile. Unerbittlich schwemmt dich der Verkehrsstrom aus der Stadt wieder raus. Die Friedrichstraße liegt ganz woanders. Der Fernsehturm wird im Rückspiegel immer kleiner. Am Ende bist du in irgendeiner Nebenstraße gelandet. Du holst den Stadtplan raus und guckst nach, wo du bist. Und das alles bloß, weil ich mich nicht rechtzeitig eingeordnet hatte. Denn da standen ja überall auf großen Schildern mit entsprechenden Hinweispfeilen die entsprechenden Ortsteile. Aber ich hatte das nicht beachtet. Ich hatte nicht in die richtige Spur eingeordnet. Und als ich an die große Kreuzung kam, war es zu spät. Da konnte ich nicht mehr die Spur wechseln. Ich konnte nur noch in eine Richtung weiterfahren. Das war die falsche. Wenn du dich nicht rechtzeitig einordnest, hast du erstmal keine Möglichkeit mehr, die Richtung zu ändern. Die einzige Chance, die du hast, ist an einem bestimmten Punkt wieder umzukehren. Das ist die Chance, die du heute hast. Heute sagt Jesus zu dir, kehr um und folge mir nach, folge meiner Spur. Und du kommst zu einem Leben, das dir rundum genügt und das nicht einmal der Tod zerstören kann. Auch du näherst dich dieser großen Kreuzung und ich frage dich, wo willst du eigentlich hin? Willst du nach rechts oder nach links? Im Zentrum des Lebens zum ewigen Leben oder ins Abseits? Die Gottesferne, Verdammnis. Es ist schön, dass du da heute hier bist. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, zugehört hast, auch am Bildschirm zu Hause. Ich freue mich für dich, dass du jetzt die Chance hast, dich richtig einzuordnen, dein Leben zu ordnen, wenn du es in die Hände von Jesus legst. In meinem ersten Beruf hatte ich einen sehr lieben Chef, Eigentümer der Firma. Er hatte keine eigenen Nachkommen und war zu mir fast väterlich. Und er war sehr bewandert in der griechischen Philosophie, hat sehr gerne irgendwelche Sprüche von Seneca zitiert. Ich habe dann wiederholt mit ihm über die Bibel gesprochen. Und als er die Firma in andere Hände gab, altershalber, sagte er zu mir, junger Mann, nun habe ich endlich Zeit, mich einmal mit der Bibel zu beschäftigen. Allein, es kam nicht mehr dazu. Unmittelbar, nachdem er das Geschäft abgegeben hatte, kamen die Symptome von Alzheimer in einer rasenden Geschwindigkeit und beherrschten sein Leben. Und einige Monate später war er verstorben. Zu spät, sich einzuordnen. Richtig einordnen. Thomas, ein Jünger Jesu, wollte es genau wissen. Und Jesus sagt zu ihm, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie du den Weg wissen kannst, sagt dir diese Wahrheit, Jesus Christus, er ist der Weg. Aus der Story des verlorenen Sohnes, die meisten ja kennen, wissen wir, was Jesus zu seinem Bruder sagte. Dieser, dein Bruder, war tot. Er war nicht wirklich tot, aber er war abgeschnitten vom Leben, weil er den Vater verlassen hatte. Der Vater ist ein Bild für den Vater im Himmel, der auf dich wartet. Tod ist überall, wo die Verbindung mit dem lebendigen Gott abgeschnitten ist. Menschen, die in diesem Leben mit Gott versöhnt sind, dürfen in dieser Erwartung zu ihrem Gott heimkehren. Ich lese nur ein paar Verse dazu. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Es geht letztlich um deine Entscheidung. Mit einer letzten Story möchte ich dann abschließen. Es gibt eine alte Geschichte eines Königs, der sich nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Und diese Narren hatten ja das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Und eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen dran und sagte, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du einmal einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Jahrelang trug der Narr den Stab, bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Er hüpfte ins Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, sagt der König, ich muss. Oh, du musst. Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald wieder zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, mich um die Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Psalm 39, 5 bis 6. Der Prophet Amos sagt, darum bereite dich und begegne deinem Gott. Ich möchte am Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir an diesem Tag und an dieser Stelle deinen Sieg über den Tod verkündigen dürfen. Denn es ist die Wahrheit. Aus lauter Liebe bist du zu uns gekommen, hast diesen Todesplaneten betreten, um den Tod zunichte zu machen, für die, die sich mit dir, mit dem Vater im Himmel versöhnen lassen. Und danke, Herr, dass wir aus freien Stücken diese Entscheidung treffen können. Ich möchte heute zu dir kommen, mein Leben dir anvertrauen, dir das bekennen und meine Schuld unter deinem Kreuz deponieren, denn du hast für mich die Schulden getragen. Ja, das ist deine Einladung heute an uns. Und ich danke dir, dass sie die Wahrheit ist, dass viele von uns in dieser Erwartung leben dürfen. Der Tod hat keine Macht mehr. Du hast ihn überwunden. Und du hast uns einen Platz im Himmel bereitet, im Hause deines Vaters, wo viele Wohnungen sind. Danke, Herr, dass du jedes kennst, das hier ist. Und auch die Gedanken, die wir haben, begegnen uns in deiner Gnade. Amen.